Die folgende Sendung wird gefördert durch das Referat für Klimaschutz und Umwelt der Stadt München.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer fünften Sendung aus der Reihe Gemeinwohl statt Profit. Anders wirtschaften mit fairem Handel und solidarischer Ökonomie. Die Sendungen können Sie auf Radio Lora jeden vierten Dienstag und wenn es einen gibt, fünften Dienstag im Monat immer um 17 Uhr hören. Wie in der Juli-Sendung stellen wir heute noch einmal Praxisbeispiele in München für fairen Handel und ökosozialen Konsum vor. Diesmal geht es um den Weltladen München, die Community Kitchen und das Kartoffelkombinat. Und am Schluss der Sendung schauen wir auf ein großes Biodiversitätsprojekt. Wir machen einen Spaziergang durch den Klostergarten in Pasing, der vom Bund Naturschutz München betreut wird.
Hier ist Lora München auf der 92.4.
In München gibt es vier Weltläden. Einen wollen wir Ihnen heute vorstellen, den Weltladen München in Haidhausen. Der ist vor 3 Jahren umgezogen, allerdings nur 50 Meter weiter in die Weißenburger Straße 18. Eine große Veränderung gab es aber doch. Die Ladenfläche hat sich verdreifacht. In der Corona-Krise das Geschäft ausbauen, das dürften sich nicht viele trauen. Ein Grund für uns, nach 3 Jahren im Weltladen mal vorbeizuschauen. Dort haben wir mit Annika Meyer gesprochen. Sie ist seit November 2023 festangestellte Mitarbeiterin des Weltladen München. Zuvor war sie 2 Jahre ehrenamtlich tätig. Sie erläutert uns, was es im Laden alles zu entdecken gibt.
Also der Umzug war für uns ein großer Schritt nach vorne. Wir haben jetzt eine erweiterte Ladenfläche und können damit natürlich ein erweitertes Sortiment anbieten. Neben fairen Lebensmitteln wie Kaffee, Tee, Schokolade und Gewürzen haben wir jetzt auch eine sehr große Auswahl an Fair Fashion, was wir davor nicht hatten. Wir haben auch handgemachte Uhrenaccessoires, nachhaltige Küchenartikel, Pflegeprodukte und eine recht große Auswahl an Schmuck.
Welche Produkte werden denn am meisten gekauft und welche laufen nicht so gut?
Am meisten gekauft werden nach wie vor unsere fair gehandelten Lebensmittel, insbesondere Kaffee, Tee und Schokolade, weil die eben auch häufig im Alltag konsumiert werden. Und in den letzten Jahren hat auch die Fair Fashion immer mehr an Beliebtheit gewonnen. Aber seit der Corona-Zeit ist die wirtschaftliche Entwicklung von dem Einzelhandel in Deutschland nicht so gut und das trifft uns auch, insbesondere halt Produkte im Handwerkbereich. Also zum Beispiel verkaufen wir weniger Körbe als früher, weil man merkt schon, dass die Leute überlegen, ob sie jetzt das oder das kaufen und eine Investition machen oder eben nicht.
Der Weltladen München ist eine Filiale der Weltladenbetreiber EG. Er ist also Teil einer Genossenschaft. Wer steckt denn hinter der Genossenschaft und wer macht da alles mit? Wo sind denn die anderen Filialen?
Hinter der Genossenschaft stecken 300 Genossinnen und Genossen und denen ihr Ziel ist es, den fairen Handel durch professionell geführte Weltläden zu stärken. Wir haben mehrere Weltläden an verschiedenen Standorten in Deutschland, darunter 2 in Frankfurt, Frankfurt-Bockenheim, Frankfurt-Bornheim, dann Weinheim, Rheine, Heilbronn, Flensburg, Bühl und jetzt ganz neu auch Aachen. Und jede Filiale hat ein Team aus Festangestellten und wird unterstützt durch Freiwillige. Und bei der Genossenschaft gibt es eben die Möglichkeit, sich auch aktiv als Mitglied einzubringen. Das bietet dann eine finanzielle Basis für alle unsere Läden und fördert gleichzeitig den fairen Handel weiter. Und auch die größten Fairhandelsorganisationen in Deutschland sind da Mitglied geworden. Also GEPA, El Puente, Weltpartner, Globo und Nepalaya.
Wo ist der Hauptsitz? Von wo wird das Ganze verwaltet?
Der Hauptsitz ist jetzt in Neubiberg hier.
Umgezogen ist der Weltladen in der Corona-Krise. Mit den Krisen war dann aber nicht Schluss. Es kam der Angriff Russlands auf die Ukraine, damit einhergehend hohe Energiepreise, Inflation und was uns noch Jahrzehnte begleiten wird, es gibt die Klimakrise. Du hast es schon angedeutet, die vielen Krisen haben auch Auswirkungen auf euren Umsatz. Es ist ein bisschen zurückgegangen, gerade im Handwerksbereich. Wie sind denn die Auswirkungen auf die Lieferantinnen und die Produzentinnen?
Also es hat schon erhebliche Auswirkungen auf unsere LieferantInnen und gerade in der Corona-Zeit hatten viele unserer Handelspartner drastische Einschränkungen und auch wirtschaftliche Einbrüche, mit denen sie zu kämpfen hatten. Dann kam Ukraine-Konflikt und mit den steigenden Energiepreisen hat sich die Situation eben weiter verschärft, da die Kosten für Transporte und Rohstoffe eben drastisch in die Höhe gegangen sind und besonders betroffen natürlich auch Regionen, die ohnehin halt schon unter wirtschaftlichen und klimatischen Herausforderungen leiden. Ja, umso wichtiger ist es deswegen für uns, dass wir verlässliche Partner bleiben und gerade in Krisenzeiten eben auch eine stabile Handelsbeziehung aufrechterhalten. Und ja, wie ich schon gesagt habe, also bei Mode, Handwerk, alles Gegenstände, die nicht zum alltäglichen Leben gehören, da überlegen eben die Leute länger, ob sie Investitionen machen können, auch wegen der Inflation. Lebensmittel gehen bei uns nach wie vor eigentlich sehr gut.
Was ist denn da der Ausblick? Wie macht ihr denn da als Laden oder auch dann als Genossenschaft weiter? Gibt es dann Überlegungen, dass man manches verstärkt anbietet? Wenn du jetzt sagst, Lebensmittel laufen immer noch sehr gut, andere Produkte laufen nicht, die wollt ihr jetzt aber nicht abschaffen, sondern du hast es gesagt, ihr wollt verlässlich bleiben und eure HandelspartnerInnen und ProduzentInnen auch weiter miteinander zusammenarbeiten.
Ja, wir wollen verlässlich bleiben, schauen natürlich, was können wir anders machen im Marketing, wie können wir Sachen anders bewerben, wie geht das, also wir haben ja zum Beispiel Schaufensterschwerpunkte, Präsentationstische, machen dann auch auf die Situationen verstärkt aufmerksam. Es gibt zum Beispiel jetzt auch ein ganzes Sortiment von Produkten aus irgendwelchen Krisenregionen, das auch irgendwie nochmal extra beworben wird.
Und das wirkt?
Ja. Also man merkt schon, dass Dinge, die man unternimmt, auch wirken.
Das heißt, ihr seid gute Dinge für dieses Jahr und auch
wir
für nächstes Jahr.
Wir sind gute Dinge und wir machen weiter, weil wir wollen ja den Fernhandel stärken. Und gerade in so Krisenzeiten merkt man halt, wer wirklich partnerschaftlich handelt.
Viele Produkte im Fernhandel sind inzwischen biozertifiziert. Ist es bei euch auch so, vor allen Dingen bei den Lebensmitteln? Ich weiß nicht, wo es noch ein Bio-Siegel drauf geben könnte.
Ja, der Großteil von unseren Produkten ist aus biologischem Anbau. Also wir legen nicht nur Wert auf, dass es fair gehandelt ist, sondern auch, dass es eine umweltfreundliche und nachhaltige Produktionskette dahinter steht. Und viele unserer Partnerkooperationen haben auch auf ökologische Landwirtschaft mittlerweile umgestellt. Zum Beispiel beim GEPA Food Sortiment sind 95% Bio.
Als ich hier zur Tür reingekommen bin, waren da 3 Mitarbeiterinnen von euch, also dich eingeschlossen. Seid ihr immer so gut besetzt oder ist das eher jetzt eine Ausnahme?
Wir sind hier tatsächlich immer recht gut besetzt und haben auch viele Menschen hier für den Laden begeistern können. Also wir sind ein gut eingespieltes Team, wo auch jeder Anregungen reinbringen kann. Das führt zu einem guten Charakter und einer echt schönen Dynamik.
Und du bist einer der Festangestellten. Wie viele sind noch festangestellt und wie viele ehrenamtliche MitarbeiterInnen gibt es denn?
Wir haben insgesamt 4 Festangestellte, 2 MinijoblerInnen und ich und Leon. Wir teilen uns die Filialleitungsstelle. Sie macht ein bisschen mehr als ich, aber wir haben beide unsere Verantwortlichkeiten. Und dann haben wir 22 Ehrenamtliche. Die
22, das ist richtig viel.
Sehr regelmäßig da sind, wie zum Beispiel die Elke, die uns schon seit 20 Jahren unterstützt und jeden Montag und Mittwoch 4 Stunden hier ist und auch noch einspringt, wenn irgendwie Not am Mann ist. Leute, die alle 2 Wochen kommen, weil sie halt auch Jobs haben, aber trotzdem irgendwie den Laden und die Vision schön finden.
Wohnen die alle im Viertel?
Nicht alle. Einige wohnen in der Nähe. Es gibt aber auch viele, die hier angefangen haben, weil sie hier gewohnt haben und dann weggezogen sind und jetzt immer noch hier, weil in der Laden und das Team was gibt.
Was muss ich denn mitbringen, wenn ich jetzt hier ehrenamtlich mitarbeiten will? Und was kann ich, welche Möglichkeiten der Mitarbeit habe ich denn hier im Laden?
Also vor allem ist uns wichtig, dass man eine Begeisterung für den fairen Handel hat und da auch dahinter steht. Dass man das natürlich auch in der Kommunikation nach außen austrägt. Hilfreich ist auch, einen Teamgeist zu haben und eine gute Kommunikationsfähigkeit. Und Aufgaben sind hauptsächlich Verkauf, Beratung, Dekoration von Schaufenstern, Teilnahme auch an irgendwelchen Infoveranstaltungen. Wir bieten unseren Freiwilligen regelmäßig Schulungen an und eben auch die Möglichkeit, sich aktiv in die Entwicklung von dem Laden einzubringen. Ja, wir suchen auch konstant weiter Freiwillige, die eben zu einem einzigartigen Charme von unserem Laden beitragen. Also wir sind ja echt ein schönes Team und wenn sich jemand für den fairen Handel begeistert und dahinter steht, dann ist er herzlich willkommen.
Als ich hier rumgegangen bin, war jetzt eine Kundin da, die wollte was kaufen, was gerade aus war bei euch. Und dann hat die Kollegin von dir gesagt, ja, nehmen Sie doch die Cashewnüsse. Dann hat sie gesagt, ja, aber die sind mir zu teuer. Wie schult ihr denn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, was sie darauf sagen sollen?
Also das ist ja öfter so, dass Leute dann sich was doch nicht leisten können, aber wir erklären ihnen halt, was dahinter steht. Ich meine, fairer Handel bedeutet faire Bezahlung, gute Arbeitsbedingungen ohne Ausbeutung und Diskriminierung, nachhaltige Anbaumethoden, auch langfristige Partnerschaften, eben wie ich gesagt habe, auch in schwierigen Zeiten, wo dann die Preise vielleicht etwas höher werden. Dann investiert der faire Handel auch in unterschiedliche Entwicklungsprojekte, investiert in die Gemeinschaft und somit ist halt die ganze Lieferkette vom Produzent bis zum Verbraucher fair und nachhaltig. Und das sagen wir dann den Leuten auch. Und dann ist es natürlich im Vergleich zu irgendwelchen konventionellen Produkten, die man kauft und wo in der Wertschöpfungskette nicht alle Leute den Lohn kriegen, der ihnen eigentlich zustehen würde, die Produkte vielleicht ein bisschen teurer. Und auf die erste Sicht ist das den Leuten auch nicht immer klar.
Kannst du vielleicht mal ein Produkt oder ein Projekt oder eine Handelspartnerschaft rausstellen und ein bisschen beschreiben, um was es da euch geht?
Ein Beispiel ist Preda, das ist das Mango-Projekt von Weltpartner. In den Philippinen sind in den 90er Jahren viele Mangos an den Bäumen verfault, weil die Nachfrage sehr niedrig war. Und heute ist es eine wichtige Einnahmequelle für 500 Kleinbäuerinnen und Kleinbauern, weil die Abnahme gewährleistet wird, sie hohe Erzeugerpreise kriegen, auch alle Mangos abliefern können. Also aus B-Ware oder ein bisschen kleineren Früchten, die man so nicht verkaufen kann, wird der Mango-Püree gemacht. Die Bauern und Bäuerinnen bekommen noch kostenlose Setzlinge, müssen sich da nicht um den Verkauf kümmern, sondern das macht alles Preda für sie. Und es eröffnet eben neue Perspektiven dort auf dem Land. Das verhindert die Landflucht, stoppt einen Armutskreislauf dort, wo sonst viele Kinder am Ende auch in der Kinderprostitution in irgendwelchen größeren Städten landen. Und mit einer Ernte von so einem bisschen größeren Mangobaum kann man tatsächlich zwei Kinder ein Jahr zur Schule schicken, mit allen Kosten, die darum verbunden sind. Und Weltpartner, was unser Handelspartner ist, entwickelt eben Produkte aus den Mangos, kümmert sich um den Import, Marketing und Verkauf, stellt die ganzen Informationen bereit und unterstützt auch die Kampagne, in dem 10% von dem Verkaufspreis direkt an Preda, also an diese Kinderschutzorganisation gehen.
Okay, du hast mich jetzt überzeugt. Ich will jetzt bei euch mitarbeiten. Inwiefern lohnt sich das für mich? Es lohnt sich ja jetzt nicht monetär. Ich kriege jetzt kein Geld mit der ehrenamtlichen Mitarbeiter. Warum lohnt es sich trotzdem?
Weil das bedeutet, einen aktiven Beitrag zu einer gerechteren Welt zu leisten. Man auch mit Leuten zusammen ist, die dann dieselben Werte vertreten. Und das tut auch dem eigenen Wohlbefinden sehr gut, finde ich. Und es geht ja auch nicht nur um den Verkauf der Produkte, sondern eben auch um die Bildung und die Bewusstseinsbildung. Und jeder Verkauf, der unterstützt Produzentinnen im globalen Süden und verbessert denen ihre Lebensbedingungen und Arbeitsbedingungen. Und unser Wunsch ist, dass eben immer mehr Leute unser Angebot nutzen, auch der Handwerk und der Geschichte hinter den Produkten einen Wert beimessen. Und dass eben fairer Handel für uns eine soziale Verantwortung, die sicherstellen soll, dass alle Menschen ein gutes Leben führen können. Und der Weltladen bietet dafür die zentrale Anlaufstelle, wo man eben bewusst einkaufen kann, sich auch informieren kann und aktiv am Wandel teilhaben. Und das einfach, finde ich, ein gutes Gefühl, ein Teil einer Bewegung zu sein, der sich für mehr Gerechtigkeit, Solidarität und auch Nachhaltigkeit in unserer globalen Wirtschaft einsetzt.
Soweit Annika Meyer vom Weltladen München in Haidhausen. Sie finden den Laden in der Weißenburger Straße 18, dort, wo die Stadt kürzlich eine temporäre Fußgängerzone eingerichtet hat. Falls Ihnen Haidhausen aber zu weit ist, in München gibt es noch weitere Weltläden, zum Beispiel den Feldmochinger Weltladen in der Josef-Frankel-Straße 58, das Verkauf-Handelskontor in der Brecherspitzstraße 8 und den Fair-Weltladen München-Pasing am Pasinger Bahnhofsplatz 4. Sie haben Lora München auf der 92.4 eingeschaltet und Sie hören eine Sendung aus der Reihe Gemeinwohl statt Profit. Anders wirtschaften mit fairem Handel und solidarischer Ökonomie. Und nach dem fairen Handel mit dem Weltladen München schauen wir jetzt auf die solidarische Ökonomie. Beim Smalltalk ist eine oft gestellte Frage: Wo hast du heute zu Mittag gegessen? In der Kantine deiner Arbeitsstelle, bei deinem Lieblingsimbiss oder allein zu Hause? Manche Menschen machen das ja gern, aber wer das nicht möchte, alleine zu Hause zu essen, dem empfehlen wir die Community Kitchen. Die Community Kitchen liegt in Neuperlach nahe der U-Bahn-Station Neuperlach Zentrum. Sie ist auf jeden Fall ein Ort des Zusammenkommens, ein sozialer Betrieb, der alle willkommen heißt, auch mit günstigen Preisen. Lora-Mitarbeiter David Westphal hat Günnisch Seifert von der Community Kitchen gesprochen.
Jetzt stehe ich hier vor einem Schild. Aktuell gibt es bei uns Kuhmilch-Alternative, gerettete Cashewmilch. Warum aktuell und was bedeutet gerettet in diesem Zusammenhang?
Genau, wir vom Community Kitchen München, wir haben es uns ja zur Aufgabe gemacht, Lebensmittelverschwendung zu reduzieren. Und das ist ja schön, wenn ich, du und so, wenn ein paar Leute das machen. Aber wichtig ist uns, das Bewusstsein dafür zu schärfen. Und was wir machen, ist, wir holen Lebensmittel ab, die systemisch überproduziert werden. Also eine Molkerei hat einfach 100 Paletten zu viel Milch heute produziert, ruft an und sagt, könnt ihr das abnehmen. In dem Falle jetzt war es tatsächlich ein Produzent von Cashewmilch, also pflanzenbasierter Milch. Und wir haben einfach sehr viele Paletten. Und deswegen gibt es aktuell, solange der Vorrat reicht, auch noch Cashewmilch als Alternative in den Kaffee.
Das heißt, die Hersteller melden sich bei euch, nachdem ihr wahrscheinlich sehr viel Netzwerkarbeit betrieben habt.
Genau, also wir machen das ja schon seit vielen, vielen Jahren und jetzt eben seit knapp 3 Jahren hier so als Organisation, Community Kitchen München, als Business, als Impact-Business. Und mittlerweile hat man uns einfach über die Presse auch kennengelernt und ruft uns proaktiv an.
Was gibt es denn heute so zu essen?
Also hier gehen wir jetzt erstmal vorbei an unserer Salatbar, die wir immer reichlich bestücken. Für uns ist Gemüse einfach King. Gemüse macht Spaß, macht gesund, macht gute Laune, sättigt. Und hat natürlich viele Nährstoffe und das ist uns enorm wichtig. Das versuchen wir in jeder Mahlzeit mit reinzugeben, so viel es geht. Und heute gibt es tatsächlich Spinat mit Ei und Gemüsereis.
Die Preise sind ja unverschämt günstig. Was kostet denn bei euch so ein Mittagessen?
Genau, unser Mittagessen kostet 7,50 Euro. Das Besondere daran ist, Nachschlag ist umsonst. Das heißt, man kann einfach so lange essen, bis man satt ist. Der Hintergrund ist, dass wir lieber keine zu vollen Teller machen wollen und die Leute einfach kommen, die Gäste kommen können, wenn sie noch mehr Hunger haben und sich noch mehr holen können.
Ja, weil sonst würde es ja wieder weggeworfen. Eben. Das wäre ja kontraproduktiv.
Genau.
Okay, was sollten wir uns denn hier auf jeden Fall noch anschauen?
Oh, das ist jetzt eines der diversesten Orte in München. Das ist eben hier, du merkst ja auch schon vielleicht, unsere Senioren und Seniorinnen sind schon da. Wir haben ja jetzt das ganz spezielle Menü, das wir zusammen mit Lichtblick und Redler machen, wo Senioren eben komplettes Menü mit Mittagessen, Salat, Kaltgetränk und Heißgetränk und Kuchen für 4 Euro bekommen. Das ist unser Beitrag dazu, dass Menschen aus der Isolation kommen können, dass sie aus der Einsamkeit kommen können, dass sie soziale Kontakte pflegen können. Und mit Essen incentivieren wir das ein bisschen, dass die Menschen zum Essen kommen. Und das Schöne ist, am Ende sitzt keiner mehr allein.
Ja, die ersten 5 bis 7 Gäste sind auch schon da und so wie ich das sehe, sind es vor allem Senioren. Es wird also auch gut genutzt.
Es wird super gut genutzt tatsächlich. Wir haben so im Durchschnitt, sage ich mal, 80 bis 100 Senioren pro Tag und dann eben noch die Gäste aus dem Haus und Schülergruppen in Teilen. Also das ist immer ein ganz buntes Treiben hier.
Und seid ihr am Abend dann auch ausverkauft?
Genau, also wir schauen wirklich, dass wir die Überproduktion nicht machen. Also bei uns geht auch mal ein Essen aus. Tatsächlich. Und wenn wir zu viel haben oder wenn was übrig geblieben ist, dann geben wir das in den Verteiler am Ende.
Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, das hier zu gründen?
Also ich selber rette seit 12 Jahren Lebensmittel, bin also selber privat reingerutscht, sag ich jetzt mal, und hab mich von dieser Begeisterung anstecken lassen, dass man selber mal was tun kann für den Klimaschutz. Das ist dann auch noch lecker und es fühlt sich jedes Mal an wie Weihnachten, weil man nicht weiß, was es gibt. Und aus dieser Idee hat sich dann entwickelt eben ein Modell, wo wir gesagt haben, was wäre denn, wenn wir mehr Menschen erreichen können, indem wir die Lebensmittel verarbeiten. Weil ich sag mal, die Menschen, die nachhaltig leben wollen, die erreicht man eh, die erreicht man auch mit dem Apfel, der vielleicht nicht mehr so hübsch aussieht. Aber wenn ich diesen nicht so hübschen Apfel, aber super leckeren Apfel auf jeden Fall schäle und schneide und in einen Kuchen verpacke, dann ist jemand anders wieder bereit dafür, etwas Geld zu geben und es zu zahlen. Und so haben wir das Ganze eben aufgebaut.
Und das ist ja jetzt hier im Share. Was ist denn das Share eigentlich?
Das Share, sag ich immer, ist alles außer Essen. Das sind 150 Nutzer, die haben eigene Büros. Wir haben am Tag über 1500 Menschen, die in dieses Haus rein und rauskommen. Auf 15.000 Quadratmetern haben wir die größte soziale Zwischennutzung Deutschlands innerhalb von 2 Jahren aufgebaut. Genau, es ist ein kunterbuntes Treiben. Wir haben dort nicht nur eben Räume, die die Menschen exklusiv nutzen für ihre Aufgaben und Arbeit, die sie haben, sondern wir haben auch sogenannte Gemeinschaftsräume wie Kino, Bewegungsräume, Fotostudio, Textilwerkstatt, Kreativwerkstatt, Gartenraum, also alles Mögliche, was Menschen eben so gern machen wollen, wenn sie nicht konsumieren oder essen.
Das ist wirklich ein Riesenprojekt hier. Ich bin selber auch schon ein paar Mal da gewesen, aus unterschiedlichen Gründen und konnte mir einen Eindruck verschaffen von dem einen oder anderen. War auch schon ein paar Mal hier essen und mir hat es immer super gut geschmeckt. Allerdings muss die Community Kitchen hier bald aufhören. Warum?
Von vornherein war das Projekt begrenzt. Der Eigentümer wird ja hier einfach etwas Neues bauen. Das war uns schon klar. Und jetzt hat sich das einfach rauskristallisiert, dass wir zu Ende Oktober hier rausgehen. Mit Community Kitchen und mit Share.
Das war hier mal ein altes Versicherungsgebäude, ist das, oder?
Genau, das war ein Versicherungsgebäude, stand dann irgendwie 2 Jahre leer und dann sind wir eingezogen.
Und was macht ihr danach?
Ja, wir suchen jetzt einen neuen Standort, zumindest fürs Community Kitchen. Das Share selber, das ist sehr lokal verortet. Also ich weiß gar nicht, ob das so in der Weise wieder woanders erblühen kann, weil das natürlich mit sehr vielen Anwohnern geschieht oder Menschen, die in der Nähe sind. Aber wir suchen auf jeden Fall als Community Kitchen neue Räume.
kann man euch dabei noch unterstützen, wenn man zum Beispiel einen Ort hat?
Unbedingt, unbedingt. Wir freuen uns über eine großzügige Küchenlandschaft im Sinne von eine große Küche und Lagerflächen, vor allem viele, weil wir Lebensmittel retten. Wir freuen uns über einen großen Gastraum und vielleicht ein paar Räume, wo wir die Umweltbildung machen können. Also das wäre schon, also wir reden so von 1000, 2000 Quadratmetern aufwärts.
Und am besten sollten auch noch viele Leute drumherum wohnen, oder? Weil sonst könnte es ja gar keine Community werden.
Genau, es ist immer gut, wenn es in einem belebten Umfeld ist, wenn man gut dahin kommen kann, gerade wenn man auch die verschiedenen Gäste hier bedacht, die vielleicht nicht so fit zu Fuß sind, das wäre natürlich großartig. Ich denke, das Besondere an unserem Projekt sind schon die Menschen. Die Menschen, für die wir das machen und die Menschen, mit denen wir das machen. Also das hat uns auch in diesen Jahren jetzt sehr, sehr viel Freude gemacht. Die vielen Dialoge mit den Menschen, wie wir uns gegenseitig unterstützen konnten, wie wir einfach mal Ideen gesponnen haben. Wir sehen uns ja auch sehr, sehr stark als Hub hier, so als Beschleuniger, als Accelerator-Hub, wie das ja oft im Startup-Bereich so fancy klingt, weil einfach ganz viele Menschen und Organisationen hier etwas bewegen konnten, starten konnten und damit auch testen konnten, ob das angenommen wird. Und einige etablierte Formate haben sich daraus schon ergeben. Und das ist etwas, was wir uns wünschen, was erhalten bleiben soll.
Wen beschäftigt ihr denn hier eigentlich?
Wir haben 25 festangestellte Mitarbeitende. Darüber hinaus haben wir noch über 70 Ehrenamtliche. Wir haben super viele Schülergruppen, Schülerpraktikanten. Wir haben so, ich sag mal, Angestellte aus Unternehmen, die dann Voluntary Times Off machen. Also die einfach so Freizeiten bekommen, wo sie sich in sozialen oder nachhaltigen Organisationen eben beschäftigen können oder einbringen können. Ja, und dadurch ist es so kunterbunt. Dadurch ist es einfach wahnsinnig intragenerationell. Also Menschen alt, jung, jeglicher Sprache und Kultur finden sich hier zusammen und am Ende finden sie sich beim Essen.
Soweit Günnisch Seifert von der Community Kitchen. Die Community Kitchen und mit ihr das gesamte Share muss also schon im Herbst dieses Jahr schließen. Ein Verlust für die Gegend. Das findet auch Frau Hanau, die schon seit einiger Zeit regelmäßiger Gast in der Community Kitchen in Neuperlach ist.
Sie kommen öfter hier in die Community Kitchen.
Ja, so 2-3 Mal die Woche, wenn es geht. Ich wohne in Moosach und fahre dann hierher.
2-3 Mal die Woche von Moosach bis hierher. Was treibt Sie denn von Moosach bis hierher?
Ich habe bis November hier gearbeitet bei der Deutschen Rentenversicherung. Und dann bin ich irgendwie durch Zufall, hat jemand gesagt, da kann man essen. Und dann bin ich dann ab November, wo ich schon dann zu Hause war, also Ende November, Dezember, hierher gegangen. Da hat ja das Essen 2,50 gekostet.
Das ist sehr preiswert.
Ja, auch 4 Euro. Ich würde auch 5 oder 6 Euro zahlen.
Es schmeckt Ihnen hier?
Ja, und wir sind eine tolle Gruppe. Das kam dann und es ist einfach nett.
Also Sie haben hier schon einen Stammtisch?
Ja. Wir sind 3, 4 Frauen und ein Mann. Der ist der Hahn im Korb. Ja, ich bin sehr traurig.
Ganz ja, es soll schließen.
Ja, und ich bin sehr, sehr traurig. Ja.
Aber vielleicht gibt es ja Ersatz.
Ich hoffe. Und ich würde, ich habe gerade gesagt, ich würde auch mehr zahlen. Und würde auch wenn es über eine Stunde ist, auch dahin fahren.
Sagt Frau Hanau, regelmäßige Besucherin der Community Kitchen. Wir haben es gehört, die Community Kitchen macht mehr als nur Essen. Sie ist ein sozialer Treffpunkt und es werden Lebensmittel gerettet. Laut Community Kitchen werden in den Münchner Haushalten täglich 132.000 Kilo Lebensmittel weggeworfen. 132.000 Kilo, das ist eine gigantische Menge. Bleibt zu hoffen, dass die Community Kitchen bald einen neuen Standort findet.
Noch nicht Mitglied im LoRa-Förderverein? Aufnahmeanträge zum Runterladen gibt's unter www.lora924.de oder wir schicken Ihnen Informationsmaterial zu. Telefonnummer 480-2851. 480-2851. Für nur 5 Euro im Monat unterstützen Sie Ihr freies Radio auf der 92.4.
Wir bleiben beim Thema Ernährung und kommen zum Kartoffelkombinat. Das ist eine genossenschaftlich organisierte, solidarische Landwirtschaft, die ökologisch fair, saisonal und regional im Münchner Umland selbst anbaut. Auf der Internetseite der Genossenschaft steht, Zitat, unser Ziel ist der Aufbau einer gemeinwohlorientierten Struktur für die regionale, saisonale Lebensmittelversorgung. Wir sind das Gegenmodell zur anonymen Lebensmittelindustrie, stärken regionale Kleinbetriebe und betreiben aktiven Umweltschutz, erhalten Kulturtechnik und Wissen über Ernährung. Wie die Genossenschaft ihre Ziele erreichen und umsetzen will, das erfahren wir jetzt von Yvonne und Doro. Beide sind sogenannte Botschafterinnen des Kartoffelkombinats.
Also wir sind eine solidarische Landwirtschaft. Das bedeutet, dass alle, die Mitglied sind, einen festen Betrag zahlen. Und dieser feste Betrag, der ist Basis für alles. Wir haben eigene Ackerflächen, wir haben eigene Gebäude und wir haben vor allem ein Team der GärtnerInnen und auch das Packteam, die können sich auf faire Bezahlung einstellen. Also es sind nicht von Marktschwankungen abhängig, wir sind nicht von irgendwelchen Wetterunglücken abhängig, sondern die Leute kriegen eine faire Bezahlung. Und im Gegenzug kriegen wir in München als Haushalte, wir sind insgesamt 2800 Haushalte, die beliefert werden. Wir kriegen wöchentlich eine voll und prall gefüllte Kiste mit leckerem Biogemüse und Obst.
Saisonal, mit viel Grünkohl im Winter und ganz tollen Blattsaladen im Sommer.
Wollte ich gerade fragen, was ist denn so die Bandbreite, was ihr da geliefert bekommt, ob es jetzt Winter, Frühling, Sommer, Herbst ist? Vielleicht könnt ihr einfach mal so hin und her Ping-Pong spielen, was es alles gibt.
Also der Winter, der ist absolut die Kohlzeit. Grünkohl, Weißkohl, Schwarzkohl, Braunkohl. Nein, Braunkohle war was anderes. Und jetzt im Frühjahr schwenken wir um auf Blattsalate und der erste Kopfsalat dieses Jahr war einfach zum Niederknien. Dann gibt es natürlich auch jede Menge Möhren, vor allem auch alte Sorten, seltene Sorten. Wir haben auch Topinambur jetzt mehrmals in der Kiste gehabt. Das ist so eine weiße Knolle, ähnlich wie Kartoffeln, aber gesünder als Kartoffeln, weil sie den Insulinspiegel nicht so schnell ansteigen lässt. Die Auswahl ist groß. Was meinst du, Doro?
Ich liebe die Tomaten. Eins meiner ersten Jahre war ein sehr tomatenreiches Jahr und damals haben wir auch noch selber Sugo eingekocht. Es ist mittlerweile ausgelagert, aber wir kriegen teilweise eben frische Tomaten und im Winter kriegen wir von unseren eigenen Tomaten hergestellten Sugo. Alternativ natürlich auch deutsches saisonales Gemüse bedeutet viele Kartoffeln, sowas wie Sellerie, Rosenkohl ist dabei, diverse Kräuter, genau. Teilweise wird auch sowas wie Chilisalz dann hergestellt und in die Kisten gelegt. Oder auch ein Würzel war letztens drin. Das ist eine Würzpaste, die wird selber hergestellt aus Karotten, Lauch, Sellerie und Salz. Also kann man wie Gemüsebrühe verwenden.
Ist es vor allen Dingen oder nur Gemüse oder ist auch Obst dabei?
Der Schwerpunkt liegt auf Gemüse, aber hin und wieder gibt es Äpfel. Erst letzte Woche gab es 3 saftig krass grüne Äpfel.
Kann man da vorher, Kunde gilt hier nicht, kann ich jetzt als Genosse sagen, ich möchte dieses, jenes, das oder ist es immer so ein fester Pack, den ich dann bekomme?
Nee, also es muss dadurch, dass wir jede Kiste voll gefüllt haben wollen, muss auch die Aussaat und auch die Ernte recht gut geplant und getaktet werden. Und durch diese Taktung sind halt bestimmte Sachen zu bestimmten Zeiten reif. Das heißt, wir kriegen eine vollgefüllte Kiste, aber wir können uns nicht aussuchen, was es ist. Was aber toll ist, durch diese Vielfalt an Sachen, die halt dann einfach da sind, habe ich zum Beispiel mein Repertoire an kreativen Rezepten um ein Vielfaches erhöht. Und wir kriegen auch jede Woche Rezeptvorschläge in unserem Kartoffeldruck. Das kriegen wir, also es sind kleine Infobroschüre, die wir immer zu unserer Kiste dazu bekommen.
Wo baut denn das Kartoffelkombinat an? Wo sind denn da die Äcker?
Wir bauen in Mammendorf an. Da kann man super mit der S-Bahn hinfahren. Und dann sind es noch irgendwie so 20 Minuten Fußmarsch bis zu den Feldern. Und wir machen tatsächlich einmal im Monat eine Führung durch unsere Gärten, durch unsere Gärtnerei. Da kann sich jeder Genosse davon überzeugen, was gerade wächst, wie es gerade wächst, wie die Stimmung so ist. Und auch wer das Kartoffelkombinat kennenlernen will, könnte sich da rein theoretisch auch anmelden und dann eben zu diesem Spaziergang über unsere Gärtnerei hinzukommen.
Das hast du, glaube ich, gesagt, 2800 GenossInnen sind es inzwischen.
Haushalte.
2800 Haushalte. Das ist eine ganze Menge. Das muss ja eine recht große Fläche da inzwischen sein, die da angebaut wird, oder?
Ja, es ist 34 Hektar Bewirtschaftungsfläche. Und wir versuchen da auch Fruchtfolgen einzuhalten, sodass es eben biologisch bewirtschaftet werden kann. Und wir haben auch sogar eine Naturlandzertifizierung. Also das ist ein Ökostandard, der höher ist als das EU-Bio-Norm. Genau, die sitzen auch hier bei uns in München. Und da sind wir jetzt seit 8 Jahren zertifiziert.
Und geht der Trend von Genossinnen nach oben oder ist es da so, hat sich das so eingependelt oder ist da noch ein Wachstum vorhanden?
Also Wachstum geht natürlich immer und wir freuen uns immer über neue Genossinnen und Genossen, die einfach dieses frische Gemüse auch mit genießen wollen. Der Trend ist eigentlich immer leicht steigend. Es steigen natürlich jedes Jahr wieder ein gewisser Prozentsatz aus, aber wir gewinnen auch immer wieder neue Menschen dazu, die sagen, ja, diese Idee der solidarischen Landwirtschaft, die gefällt uns, die wollen wir unterstützen und da können wir auch endlich mal aktiv werden, da können wir wirklich was bewirken. Und 2800 Haushalte sagt ja, da wirkt was. Also Trend langsam steigend, würde ich sagen.
Ich merke gerade, dass ich mich verlesen habe. Aus der 8 muss ich eine 3 machen. Es sind 2300 Haushalte, die wir beliefern, aber 3000 GenossInnen.
Das ist immer noch eine ganze Menge, würde ich sagen. Wenn ich da jetzt Lust bekommen habe, mitzumachen, was muss ich tun, um möglichst schnell bald Genosse zu werden? Was muss ich für Leistungen erbringen und so weiter?
Es ist total einfach, denn du kannst uns erstmal 6 Wochen lang unverbindlich testen. Das heißt, du meldest dich über unsere Website www.kartoffelkombinat.de, meldest du dich an. Da findest du irgendwo den Punkt Tester werden oder Testkiste bestellen. Und da kannst du dich dann anmelden und dann bekommst du 6 Wochen lang unsere Gemüsekiste, so wie sie all die anderen 2300 Haushalte auch bekommen.
Einmal die Woche, oder wie ist das?
Einmal die Woche, genau. Was bei uns besonders ist, es gibt Verteilpunkte. Also es wird dir nicht vor die Haustür geliefert, sondern wir haben verschiedene Verteilpunkte in München, insgesamt, ich weiß nicht, 30 Stück oder so. Und du kannst also dir deinen Verteilpunkt raussuchen und du weißt genau, an welchem Tag du deine Kiste abholen musst. Und dann kannst du dich am Wochenende zum Beispiel schon immer freuen. Meine Kiste kommt immer Dienstag, also ich freue mich am Sonntag schon auf Dienstag und überlege, oh, was kann ich da wieder Neues kochen?
Genau, und diese Testphase, die wir da anbieten, die ist auch ganz wichtig, weil dadurch, dass wir ja planen wollen und auch eine Planungssicherheit haben wollen und dass wir auch eben Genossinnen werden, ist es schon wichtig, dass wir uns der Sache auch sicher sind, weshalb diese Testphase so wichtig ist, dass wir ausprobieren können, kann ich denn das Gemüse, was ich da kriege, überhaupt verkochen? Ne? Weil es bringt natürlich nichts, wenn man dann eine Kiste voll Gemüse kriegt, aus dem man dann nicht mehr alles wegkochen kann und dann geht doch die Hälfte in die Tonne. Das ist ja auch wieder nicht nachhaltig. Und so kann jede und jeder für sich entscheiden, nach diesen 6 Wochen, ist es was für mich oder nicht? Und mit gutem Gewissen sich dafür oder dagegen entscheiden. Das ist schon sehr wichtig für uns.
Also unsere Kiste, die variiert natürlich je nach Jahreszeiten. Jetzt im Sommer sind viele Salate, im Hochsommer kommen dann die Tomaten und im Winter geht es dann Richtung Kohl. Und wer Kohl nicht so gerne mag, für den ist vielleicht die Kiste auch nichts. Aber man kann, wie gesagt, 6 Wochen lang testen und man kriegt zumindest ein gewisses Gefühl dafür, wie die Sachen schmecken und ob das zu einem passt.
Soweit Yvonne und Doro, Botschafterinnen des Kartoffelkombinats, die wir am 16. Mai auf dem Day of Hope im Münchner Werksviertel getroffen haben, wo sich viele Vereine, Initiativen und Organisationen präsentierten, die sich das Thema Nachhaltigkeit auf die Fahnen geschrieben haben.
Hier ist Lora München auf der 92.4.
Wir kommen zu unserem letzten Beitrag und da geht es um ein großes Biodiversitätsprojekt. In Pasing, ein paar Minuten zu Fuß vom Pasinger Bahnhof entfernt, befindet sich eine grüne Oase, die für München vermutlich einzigartig ist. Im Jahr 2021 konnte der Bund Naturschutz München BN aufgrund einer Erbschaft ein 23.000 Quadratmeter großes Areal, einen Klostergarten, von einem katholischen Frauenorden abkaufen. Das Gelände ist eine grüne, zu großen Teilen unberührte Oase mitten in der Stadt mit dem ältesten Baumbestand Pasings, einer alten Streuobstwiese, einem Teich samt Insel und vieles mehr. 160 Jahre lang wurde der Park von den Schwestern des Ordens Congregatio Jesu, bekannt als englische Fräulein, so gepflegt, dass er heute nicht nur eine Augenweide ist, sondern auch ein außergewöhnlicher Lebensraum für Flora und Fauna. Auch steht dort die älteste Bausubstanz Pasings, ein Gewölbe mit einer Säule aus dem 12. Jahrhundert. Wir sind nach Pasing gefahren und haben uns im Klostergarten mit Martin Hensel, Geschäftsführer des Bund Naturschutz in München, getroffen.
Wir sitzen hier im Klostergarten mitten im Zentrum von Pasing, 5 Minuten vom Pasinger Bahnhof. Ich habe es erst nicht geglaubt, aber es ist wirklich so, ich bin gerade hergegangen. Die Fläche des Klostergartens hier beträgt satte 23.000 Quadratmeter. Erste Frage an dich, beschreib doch mal so im Groben das Gelände. Was haben wir hier alles?
Also wir sitzen hier wunderbar im Grünen unter einem dicht mit Äpfeln behängten Apfelbaum. Und wenn wir den Blick so schweifen lassen, dann sehen wir zum einen in unserem Rücken ein paar alte Gewächshäuser und Schuppen. Das sind alte Betriebsgebäude der ehemaligen Klostergärtnerei. Wir haben hier eine Gärtnereifläche mit Gemüsebeeten und Pflanzen anzuchten. Im Hintergrund eine kleine Rasenfläche, die durch so eine Ligusterhecke abgegrenzt ist, den ehemaligen Novizinnengarten. Zu unserer Linken öffnet sich dann das ganze Gelände in eine alte Streuobstwiese mit uralten Apfel-, Zwetschgen- und Birnbäumen. Kirschen sind auch dabei. Und zum Schluss als Highlight gibt es, so ein bisschen versteckt jetzt hier hinter den Betriebsgebäuden, noch einen Teich mit Insel- und waldartigem Baumbestand.
Vorhin hat sich schon Grünspecht bemerkbar gemacht. Ich hätte das natürlich nicht erkannt, dass das einer ist. Was haben wir denn hier noch für Tiere?
Nun, wir haben, und das freut uns ganz besonders, erstmal die ganz gewöhnlichen Wald- und Parkvögel, die im angrenzenden Pasinger Stadtpark so nicht vorkommen, auch nicht in der Präsenz und auch nicht im Rufen, weil es dort einfach zu viel Trubel hat. Dauernde Störungen sind an der Tagesordnung. Die ziehen sich ganz gerne hier in unser ruhigeres Gelände zurück. Wir haben dazu als Highlight aber auch Besonderheiten wie zum Beispiel ein grünfüßiges Teichhuhn, was immer wieder mal vorbeischaut. Wir hatten die bis letztes Jahr die älteste Kanadagans Bayerns mit dann 24 Jahren. Üblicherweise werden die nur so 14 bis vielleicht 17 Jahre alt. Den Josef, der uns hier regelmäßig besucht hat und erfreut hat. Wir haben Biber im Gelände. Und wir haben auch, was uns auch sehr freut, eine Waldkauzfamilie, die letztes Jahr 4 und dieses Jahr 3 Junge großgezogen hat und die Ästlinge. Wenn man Glück hat, kann man sie sogar tagsüber hier in der Sonne sitzen sehen und sich das Gefieder wärmen lassen.
Also eine Menge los hier im Klostergarten. Ihr habt als Bund Naturschutz 2021 das Grundstück hier gekauft vom Frauenorden Congregatio Jesu. Wie ist es denn dazu gekommen?
Also letztendlich, wie alle guten Geschichten, gehört eine gehörige Portion Glück dazu. Wir hatten als Bund Naturschutz vor langen Jahren eine sehr große Erbschaft gemacht von einer Dame mit der Auflage, die Erbschaft dafür zu verwenden, einen Park für die Münchner anzulegen. Und nun ist es ja so, dass freie Parkflächen, die für den Bund Naturschutz zur Verfügung ständen, in München wie Sand am Meer vorhanden sind. Deswegen war es irgendwie nun nicht ganz einfach, eine geeignete Fläche herauszutüfteln. Wir wollten das in der Kooperation mit der Landeshauptstadt München machen, das hat aber nicht hingehauen. Und nachdem wir hier etwa 10 Jahre erfolglos versucht haben, ein Gelände zu entwickeln und gemeinsam mit der Stadt, haben wir gesehen, wir brauchen einen Plan B, sonst wird es nichts mit dem Park für die Münchner. Und da kam dann der erste Glücksfall, dass, weil ich hier in der Nachbarschaft wohne, ich das Gelände gekannt habe. Hier den ehemaligen Klostergarten der englischen Fräulein, jetzt eben Congregatio Jesu. Dieses Gelände war von den Schwestern früher zur Selbstversorgung und zur Erholung genutzt und wurde inzwischen nicht mehr benötigt. Und da konnte von den Schwestern, man muss es besser so sagen, konnte von den Schwestern nicht mehr im erforderlichen Umfang gepflegt werden, weil die Schwestern natürlich inzwischen doch alle relativ alt sind, es auch wenig Schwestern sind und der ursprüngliche Schulbetrieb auch hier nicht mehr stattfindet, also als Klosterschule. Und da kam dann eins zum anderen dazu, also die Schwestern suchten einen Käufer, wir suchten einen Park, hatten glücklicherweise die nötigen finanziellen Mittel über die Erbschaft und so kamen wir zusammen und ich glaube, ich darf schon sagen, dass das eine wunderbare Nachbarschaft jetzt geworden ist, die sich hier entwickelt hat. Die Schwestern nutzen das Gelände ja immer noch zur Erholung. Wir konnten das Gelände beleben und können jetzt hier all die Sachen im Zusammenhang mit Biodiversität, also Erhöhung der Vielfalt, mal in der Praxis umsetzen, von denen wir sonst nur theoretisch erzählen.
Ihr habt das seit 2021. Was habt ihr denn seitdem gemacht auf dem Gelände? Und natürlich, was habt ihr damit vor?
Das Ganze soll als Biodiversitätszentrum weiterentwickelt werden. Das heißt konkret, wir werden die Vielfalt, also die Vielfalt der Lebensraumtypen, die Vielfalt der Tiere und Pflanzen, die hier vorkommen, aufgreifen und weiterentwickeln, mit dem Ziel, es immer nur noch weiter zu steigern, um hier wirklich einen Hotspot der Artenvielfalt anbieten zu können. Um dieses Ziel zu erreichen, haben wir beispielsweise das Mähkonzept der Wiesen schon umgestellt. Man sieht es hier im Hintergrund, eben nicht mehr wie früher alles zur gleichen Zeit und regelmäßig kurz geschnitten, sondern wir haben inzwischen eine Struktur reingebracht. Wir mähen partiell, abschnittweise, lassen auch über den Winter manche Bereiche stehen, sodass dort lange Gräser, die wiederum für viele Insekten wichtig sind, dort eben vorhanden bleiben. Wir reichern die Wiesen mit Blühpflanzen an. Wir ziehen hier in diesem gärtnerischen Bereich zu unserer Linken, ziehen wir am Standort heimische Wildpflanzen hier aus dem Münchner Westen aus Samen heran, um die dann wieder auf unsere Biotopflächen, die wir in der Stadt anlegen, zu bringen. Also Pflanzen aus München für München, für Münchner Biotopflächen ziehen wir hier heran als Wildstaudengärtnerei. Wir erhalten natürlich den alten Baumbestand, nehmen da auch bewusst mehr Geld in die Hand als üblich, um auch im Bereich der alten Bäume etwas anbieten zu können, was wir sonst im öffentlichen Grün eben nicht mehr haben, nämlich mächtige alte Baumindividuen.
Und irgendwann wird hier der Park auch zumindest in Teilen für die Besucherinnen und Besucher geöffnet. Wie schaut es denn aus? Wie teilt sich das dann und wann wird es denn eröffnet?
Also für uns ist eine große Herausforderung, den Park den Münchnern zur Verfügung zu stellen. Die besondere Situation, die wir hier im Augenblick haben, ergibt sich ja schon daraus, dass der Park abgeschlossen ist, dass es hier gewissermaßen keine Menschen gibt. Und jetzt hier den Kompromiss zu finden, bedeutet aber auch, dass wir hoffen, dass die Menschen, die dann kommen, unser Konzept ja mittragen und auch sich an die dann geltenden Regeln zu halten. Konkret wollen wir insbesondere die Streuobstwiese öffnen. Dafür ist jetzt bereits ein Tor in den Zaun hineingebaut worden, sodass man da aufmachen kann. Wir werden einen Blick in die Parkmitte mit der Insel und dem Teich möglich machen. Also auch da kann man dann hin und reinschauen. Das war bisher so nicht möglich. Das ist ein wunderbarer Blick. Man glaubt nicht, dass man, wenn man dort steht, dass man in München ist. Und wir werden hier den Bereich mit der Gärtnerei und auch den Bereich um die Insel herum im Rahmen von Führungen durch den Bund Naturschutz der Öffentlichkeit zeigen. Wir wollen ja, dass die Menschen sehen, was wir hier tun, aber wir wollen das eben begleitet machen, damit wir zum einen auch erzählen können, was es hier zu sehen gibt, weil vielfach steckt eben die Info im Detail. Da müsste man schon sehr genau hingucken, um das im Vorbeigehen sonst zu entdecken. Und zum anderen wollen wir natürlich schon auch den Besucherverkehr etwas lenken, weil wenn der Klostergarten oder künftig dann Magdalenenpark, so wird er dann heißen, wenn der genauso überrannt würde wie der Pasinger Stadtpark, dann verlieren wir ganz viel von diesen wertvollen Elementen, die es hier gibt. Eine Besonderheit wird dann die Insel sein, die wir jetzt auch schon für uns selber gewissermaßen geschlossen haben. Das ist unser Mini-Naturschutzgebiet. Hier bieten wir ein Refugium an, wo Tiere, die dort vorkommen, eben nicht permanent mit menschlichen Störungen konfrontiert sind, sondern einfach auch mal ihre Ruhe haben. Man kann sie von außen sehen, wenn sie sich zeigen und gesehen werden wollen. Aber ansonsten haben sie ihr Versteck und wir sind wirklich auch selbst als Bund Naturschutz Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort nur, um zwingend notwendige Pflegearbeiten zu machen.
Okay, jetzt hast du mich neugierig gemacht. Die Insel will ich natürlich sehen und machen wir doch einen kleinen Rundgang und du zeigst mir vielleicht noch zwei, drei andere Highlights hier im Klostergarten.
So, wir sind jetzt hier in einem der beiden alten Gewächshäuser. Man merkt das, wie viel wärmer, obwohl es da draußen auch wirklich warm ist, aber wie viel wärmer es hier herin ist. Man sieht, wir haben das Ganze inzwischen so umgebaut, dass wir neben dem Mittelgang rechts und links Arbeitsflächen haben, wo wir mit Gruppen Bastelarbeiten, zum Beispiel mit einer Schulklasse Nistkästen zusammenbauen können. Und hier drüben haben wir noch eine Sitzgelegenheit eingerichtet für eben Schulklassen, wenn es draußen mal regnet, dass man Brotzeit machen kann, ohne nass zu werden. So, jetzt sind wir aus den Gewächshäusern herausgegangen und stehen zwischen den alten Frühbeetkästen, die inzwischen mit Schattierungsnetzen überspannt sind. Darunter sind unsere Nachzuchten der autochthonen Wildpflanzen, die wir hier vor Ort oftmals dann als Samen gesammelt haben und nachvermehren. Und Nur auch, um hier mal eine Zahl zu nennen, wir haben letztes Jahr mit diesem Wildpflanzenvermehrungsprogramm angefangen und haben im ersten Jahr schon 1000 Jungpflanzen auf unsere Projektflächen im Stadtgebiet gegeben und ja, davon profitiert München. Eben nicht Massenware, sondern von München für München. So, jetzt sind wir wieder ein paar Meter weitergegangen, stehen mitten im, ja, nach einem klösterlichen Vorbild angelegten Gemüsegarten. Und was auf den ersten Blick erstmal relativ gewöhnlich aussieht, offenbart sich im zweiten Blick dann doch auch wieder als Besonderheit. Beispielsweise hier hinten die fast baumartigen Strukturen, das ist der durchgewachsene Grünkohl. Hier auf der linken Seite hatten wir auch noch Palmkohl. Die ganzen Kohlarten, das ist eben wichtig, wenn man an Biodiversität denkt, blühen erst im zweiten Jahr. Das heißt, wenn die im Herbst immer die Beete mit Kohl abgeräumt werden, dann kommen die Pflanzen nie zur Blüte. Das ist aber ganz wichtig, zum Beispiel bei kalten und nassen Frühjahren, wie wir es im letzten Jahr hatten, waren unsere gelb blühenden Kohlbeete waren praktisch eine der ganz wenigen Nahrungsquellen für die einheimische Insektenwelt. Und da tummelte sich dann alles an dieser einzigen Tankstelle, während die Natur insgesamt total zurück war. Hier auf der anderen Seite, wenn wir uns umdrehen, sehen wir so ein Ranggerüst, was sehr groß geworden ist. Aber auch die Größe braucht hier wachsen verschiedene Bohnensorten heran. Das sind Bohnen aus der Bohnensaatgutbank im Ökologischen Bildungszentrum im Münchner Osten, die wir hier nachvermehren, um die Saatgutbank am Laufen zu halten. Und ansonsten haben wir hier sehr viele alte Kultursorten, die wir hier nachvermehren. Und vieles ist fürs Auge, vieles ist für Insekten. Wir haben aber auch natürlich für unser ehrenamtlichen Team, wir sind etwa 35 Menschen ehrenamtlich damit beschäftigt, das ganze Projekt am Laufen zu halten. Die können sich hier natürlich auch von der Ernte bedienen.
Jetzt stehen wir ein bisschen erhöht. Wo sind wir denn jetzt?
Nun, wir sind jetzt ins ehemalige Alpinum gegangen. Man sieht hier noch die Tuffsteinfelsbrocken, wo früher mal so ein alpenländisches Botanikum angeboten wurde. Das funktioniert jetzt nicht mehr, weil mit den großen Buchenästen, die hier drüber hängen, ist es einfach zu schattig. Aber auch diese Struktur schafft natürlich Vielfalt und wir greifen das auf, um unten im sonnigen Teil Nistplätze für bodennistende Wildbienen anzubieten und ansonsten hier in eine typische Waldbodenvegetation überzuleiten und auch hier auf der rechten Seite im unteren Bereich Pflanzen der sonnigen Bahnböschungen dann anzupflanzen.
Und was haben wir jetzt hier? Das ist, du hast vorhin gesagt, wir gehen zur Grotte. Eine Grotte ist es nicht ganz, aber was haben wir hier?
Ja, das ist eine Marienstatue in einer nachgebildeten Tropfsteinhöhlengrotte. Das war mal eine Zeit lang Mode. Und natürlich ist es jetzt erstmal ein bisschen seltsam, wenn der Bund Naturschutz so eine Mariengrotte hat. Aber dazu muss man wissen, dass als das Mode wurde, wurden tatsächlich Tropfsteinhöhlen abgebaut, um solche Grotten zu bauen. Und wenn man sich dann vergegenwärtigt, wie lang es dauert, bis diese Tropfsteinstrukturen in Grotten entstehen und dass die für eine Mode, also es ist ja dann alles immer sehr kurzfristig, ja, zerschlagen und dort entfernt werden, und um dann so etwas zu bauen, dann merkt man, dass unser Umgang mit der Natur immer Probleme mit dem Thema Nachhaltigkeit hatte. Tatsächlich war es auch bei den Grotten so, dass der Bestand an natürlichen Tropfsteinen und so Kalkriffstrukturen irgendwann derart abgegrast war, dass man das dann künstlich nachbauen musste. Und wir haben hier eine Mischung aus beidem. Jetzt gehen wir mal aber hier um die Grotte herum, da gibt es einen kleinen Weg und dann hat man nämlich einen schönen Blick in den künftigen öffentlichen Teil.
So, jetzt ist das der Blick auf den öffentlichen Teil.
Genau, wir stehen gewissermaßen auf einem Wall, der den in der Mitte liegenden Teich umgibt und auch Teil eines Bodendenkmals ist. Wenn man jetzt hier runterschaut, dann sieht man im nördlichen Teil des Geländes die alte Streuobstwiese. Wir haben jetzt nach der letzten Mähaktion, als wir...
Entschuldigung, ich musste leider ein Tier töten.
Autsch. Wir haben hier nach der letzten Mähaktion, als wir nicht wussten, wohin mit dem vielen Gras, haben wir uns daran erinnert, wie man das früher gemacht hat, und haben jetzt einfach Heumännchen gebaut. Also das hinter diesen Strukturen sind ja Gerüste aus dünnen Fichtenstangen, die wir selber gebaut haben. Da drüben ist eine etwas höhere. So wie man es eigentlich früher auf dem Land gemacht hat. Und da liegt jetzt das alte Gras. Wir werden es zum Teil zum Mulchen hernehmen. Wir werden es zum Teil kompostieren. Und ja, es ist auf der anderen Seite aber einfach auch eine schöne optische Bereicherung. Und ich glaube, dass das viele Menschen mögen werden. Und wenn wir jetzt noch 2 Meter weitergehen, dann sehen wir jetzt hier im Augenblick etwas zugewachsen, den Wechsel des Bibers, der hier von der einen Seite vom Teich die Böschung hochkommt und auf der anderen Seite runtergeht und in die Streuobstwiese. Fragt man sich vielleicht, was macht der Biber auf der Streuobstwiese? Naja, im Herbst, wenn die Äpfel reif sind und runterfallen, dann kommt er und holt sie sich.
Ach, tatsächlich, das macht er hier über den Hügel drüber?
Ja, ja, das ist sehr lustig. Wir haben hier eine Wildkamera aufgestellt und wenn man dann sieht, wie der Biber einen Apfel ja mit den Zähnen gepackt im Maul tragend, einen so unter die eine Armbeuge geklemmt und dann auf 3 Beinen mit 2 Äpfeln davon humpelt, dann braucht man nichts anderes mehr. Der Abend ist gerettet.
Okay, und da gibt es Aufnahmen, die man sich anschauen kann?
Nun, die Aufnahmen haben wir jetzt noch nicht öffentlich gemacht, aber wir haben eben hier, um den Wildbestand so ein bisschen zu dokumentieren und das wilde Leben im Garten abseits der, ja, der üblichen ja, Aktivitätszeiten von uns Menschen mal im Blick zu behalten, haben wir hier die Kameras aufgestellt. Das ist toll, sehr abwechslungsreich.
Ja, mach das mal, stell es mal öffentlich, ich will das auch sehen. Ich bin jetzt ganz überrascht. Ich habe ja die Bilder mit der Insel gesehen, die da im Netz zu finden waren. Hat da nicht so groß ausgeschaut. Also diese Insel ist relativ groß. Aber beschreib erstmal, was wir hier sehen.
Also jetzt sind wir auf dieser Aussichtsplattform, die auch noch Teil des öffentlichen Parks werden wird. Und wo man diesen wunderbaren Blick rüber auf die Insel hat. Der Teich, ja wie ein Burggraben, wird von der Würm gespeist. Wir haben einen Zufluss über ein Rohr, wo Würmwasser hereinfließt und natürlich auf der anderen Seite auch dann zurück in die Würm wieder reinfließt. Diese Insel war ursprünglich mal Standort eines Wohnturms oder einer Wohnburg, von wo aus die ja, Besiedlung Pasings dann entstanden ist. Also das Herz Pasings liegt auf der Insel. Und es hat sich ein altes Gewölbe aus dieser Zeit noch erhalten, was natürlich auch unter Denkmalschutz steht. Wir haben uns ja zwar viel Gedanken gemacht, wie wir mit dem Park umgehen. Und diese Strukturvielfalt, die es hier gibt, hängt ja damit zusammen, dass das ja bisher nicht öffentlich war. Und damit auch gerade bei den Bäumen, Bäume, die sonst wegen Gründen der Verkehrssicherheit gefällt worden wären, dass die hier weiter existieren. Die Hainbuche, die wir hier unten sehen, ist ein gutes Beispiel. Die Krone ist schon abgerissen, sie ist zum Teil faul, ist im Prinzip nur noch eine Baumruine, aber trotzdem ein total wertvoller Lebensraum für viele Tiere, für kleine Käfer. Oder wenn man hier drüben schaut, wenn wir uns ein bisschen drehen, haben wir nochmal eine Hainbuche mit einem mächtigen Ast, so auf 3 Meter Höhe, der so horizontal dann fast 6-8 Meter wächst, um sich dann zu einer neuen Zweitkrone in die Höhe zu recken. Das sind Bäume. Solche Strukturen sieht man in öffentlichen Parkanlagen sehr wenig. Und wenn wir hier einen ungeregelten Besuchsverkehr hätten, dann wären wir mit allen Pflichten auch hier wieder in der Verkehrssicherung und könnten solche einmaligen Baumgestalten nicht erhalten.
Genau, da würden die Ersten drauf rumspringen, eine Schaukel hinbauen und alles Mögliche machen und mit der Gefahr, dass es irgendwann mal runterkracht.
Genau, also du musst ja leider mit dem Wahnsinn, der dann ja, in den Köpfen vor sich geht, musst du ja rechnen und bist dann zum Schluss auch dafür verantwortlich. Es gibt eben nicht ja, Betreten, Beklettern auf eigene Gefahr, sondern wenn ich das anbiete, dann muss ich auch dafür Sorge tragen, dass niemandem etwas passiert. Und das kann man bei Bäumen nur ja, im Rahmen der Verkehrssicherung, wenn sehr frühzeitig, also viel frühzeitiger als Bäume von sich aus absterben würden, wenn man die Bäume dann fällt.
Weil du vorhin gesagt hast, das Wasser hier wird gespeist durch ein Rohr von der Würm. Ich habe das vorher gar nicht gesehen, aber ich habe dann das Plätschern irgendwann mal gehört. Da drüben fließt ja die Würm, die ist ja nur von hier aus.
Die Würm ist einen Steinwurf entfernt und zwischen unserem Gelände und der Würm ist jetzt gerade noch der sogenannte Würmweg, der das, praktisch den nördlichen Eingang in den Pasinger Stadtpark markiert. Und da gehen wir jetzt mal hin. Musik.
Hier darf ich reinspringen?
Also wenn du dich traust, dann könntest du jetzt hier reinspringen. Allerdings möchte ich dich darauf hinweisen, dass früher als Blutigel zu medizinischen Zwecken, also von Ungarn bis nach Paris transportiert wurden, die zur Erholung vom Transport hier in den Teich abgelassen wurden. Und wer weiß, ob sich da noch welche von damals hier im Teich befinden. Aber tatsächlich sind hier die Biber drin. Wir sehen auf der gegenüberliegenden Seite in der Böschung den Futterplatz der Biber. Den haben sie sich selber ausgesucht. Dort trifft sich die Biberfamilie, die hier im Pasinger Stadtpark lebt, allabendlich zum Schmausen.
Ich sehe auch einen Fisch da drin.
Ja, wir haben einige Karpfen, auch von früher noch, die sehr groß sind. Wir haben einen Hecht, wir haben Aale und diverse kleinere Fische auch. Und die Schwestern nutzen dieses Gelände schon auch noch zum Spazierengehen, also diesen Rundweg um den Teich, den wir hier sehen.
So, nehmen wir jetzt den Weg zurück, den die Nonnen hier auch immer genommen haben.
Genau, auf den Spuren der Schwestern laufen wir jetzt wieder zurück in unser Gärtnerhaus.
Wahnsinn, also ich bin völlig, völlig begeistert. Wann wird denn die Öffnung sein? Habt ihr da schon ein genau festgelegtes Datum?
Wir haben noch kein Datum, aber das Ziel ist Ende Oktober etwa hier den Park zu öffnen.
Also schon bald, also den Herbst kann man hier erleben.
Ja, ich glaube, dass das großes Interesse stoßen wird.
Das glauben wir auch. Soweit Martin Hensel, Geschäftsführer des Bund Naturschutz in München. Sie haben es gehört, Ende Oktober wird dann der Magdalenenpark in Pasing, wie er in Zukunft heißen soll, für die Öffentlichkeit aufgemacht. Und damit sind wir am Ende unserer Sendung angelangt. Die nächste Sendung aus der Reihe Gemeinwohl statt Profit, anders wirtschaften mit fairem Handel und solidarischer Ökonomie hören Sie dann am Dienstag, 24. September um 17 Uhr. Generell können Sie die Sendung auf Radio Lora jeden vierten Dienstag und wenn es einen gibt, fünften Dienstag im Monat immer um 17 Uhr hören. Anschließend werden diese online auf lora924.de gestellt. Verantwortlich für die vergangene Stunde war Dietmar Freitsmiedl, der sich auch am Mikrofon verabschiedet. Und weiter geht's jetzt mit dem Lora-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten.
Die eben gehörte Sendung wurde gefördert durch das Referat für Klimaschutz und Umwelt der Stadt München.